Welcome to the podcast of Nantes Limited. We hope you will enjoy the following content.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Nantes Podcasts. Mein Name ist Nicola von Almen. Ich bin Arbeits- und Organisationspsychologin und Management Consultant bei der Nantes. Wir beschäftigen uns heute mit einem, wie ich finde, sehr spannenden Thema, und zwar dem Thema Frauen in Führungspositionen. Dazu haben wir heute auch zwei ganz spannende Expertinnen bei uns in diesem Podcast. Das sind zum einen Frau Professor Katja Rost und zum anderen Dr. Christa Natter. Ich würde Sie ganz kurz vorstellen, dass unsere Zuhörer auch wissen, was Sie so tun, was Sie so forschen. Professor Rost, Sie sind Sozialwissenschaftlerin. Ich habe mal nachgeschaut, Sie haben mittlerweile über 160 eingetragene Publikationen auf ResearchGate. Und Sie sind nicht nur Professorin, sondern Ordinaria, also Inhaberin des Lehrstuhls am Soziologischen Institut der Universität Zürich mit dem Schwerpunkt Wirtschafts- und Organisationssoziologie. Wie war der Weg so für Sie hin zu dieser Führungsposition?
Also der Weg quasi auf die Professur, ja, wie der für mich war, sehr zufällig, ja, muss man sagen. Also es war keine geplante Karriere bei mir, sondern ich wollte eigentlich in der Privatwirtschaft bleiben und habe mich da sehr wohl gefühlt. Also ich bin nach dem Studium in die Privatwirtschaft gegangen und habe dann aber gemerkt, dass vielleicht eine Promotion nicht schadet, und deswegen bin ich an die Universität zurückgegangen und dort bin ich dann hängen geblieben. Also eigentlich mit dem Vorsatz, wieder in die Privatwirtschaft unbedingt zu gehen nach der Promotion.
Okay, in die Führungsrolle mehr reingewachsen, zufällig, als dies bewusst
Zufall, so gewählt. Ja. Aber so ist es ja oft im Leben. Ne? Also man macht das, was einem Spaß macht. Und ja.
Wunderbar. Dann darf ich heute noch Dr. Christa Natter bei uns begrüßen. Frau Natter, Sie forschen als Postdoctoral Researcher an der Universität Bern in der Abteilung für soziale Neurowissenschaften und Sozialpsychologie, also der Teil, der sich mit dem menschlichen Verhalten und Erleben im sozialen Kontext auch beschäftigt, und haben da für sich die Schwerpunkte oder auch Beziehungen zwischen Gruppen, vor allem auch zwischen den Geschlechtern gewählt. Was ist das, was Sie an diesem Forschungszweig so interessiert, was Sie so spannend finden?
Genau, also eigentlich interessieren mich diese Intergruppenbeziehungen, und da hat sich schon während dem Studium dann gezeigt, dass die Kategorie Geschlecht einfach da eine ganz spezielle Rolle einnimmt. Im Gegensatz zu irgendwie anderen Kategorien wie irgendwie Immigration oder Ethnie, Race, ist halt bei den Geschlechtern so, dass wir wahnsinnig viel Kontakt miteinander haben. Also die Frauen und die Männer auch in heterosexuellen Beziehungen eigentlich aufeinander angewiesen sind, oder, um sich fortzupflanzen. Und eigentlich ist so dieses ganz Besondere, das die Kategorie Geschlecht auszeichnet. Sonst aber ein bisschen ähnlich wie bei Frau Rost, dass es einfach, ich habe mal mit der Masterarbeit bei diesem Thema begonnen und bin dann irgendwie wie hängen geblieben, weil es einfach noch mehr und noch mehr Bedarf gibt. Und ja, in dem Sinn auch ein bisschen zufällig, könnte man fast sagen.
Vielen Dank. Wir schauen uns ja heute Frauen speziell in Führungspositionen an. Wenn man sich ein bisschen Studien anschaut, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, dann ist interessanterweise, dass sich erkennen lässt, dass eine erhöhte Produktivität belegt ist für Firmen, bei denen tatsächlich mehr Frauen in der Führung vertreten sind. Oder Produktivität im Sinne von Return in Equity, dass man sagt, man hat einen höheren Gewinn im Vergleich zum Eigenkapital. Auch, dass das Unternehmen mehr wächst, wenn mehr Frauen im Vorstand vertreten sind. Was glauben Sie, was könnten da für die Gründe sein? Was zeichnet es aus, wenn man Frauen in der Führung hat? Was macht das mit einem Unternehmen?
Ich lasse erst mal die Christa antworten, weil ich glaube, meine Antwort fällt ein bisschen dann anders aus.
Genau. Also ich bin mir bewusst, auf was für Studien Sie sich da beziehen, wenn Sie diese Aussage machen. Und zwar wurde ja tatsächlich gezeigt, dass, ich glaube, da wurden Fortune 500 Unternehmen unter anderem angeschaut, und genau dieser Zusammenhang wurde gezeigt. Aber das große methodische Problem bei diesen Studien ist eigentlich Ursache und Wirkung. Weil, ja, wie Sie korrekt sagen, mehr Frauen on board oder in den Führungspositionen hängt damit zusammen, wie die Performance ist. Aber es ist ja wirklich eigentlich, weil es korrelative Daten sind, ist nicht klar, was ist Ursache, was ist Wirkung. Also ist es wirklich so, dass Unternehmen mit mehr Frauen in der Führung mehr wirtschaftlichen Erfolg haben? Oder könnte nicht genau andersrum sein, dass nämlich Unternehmen, die wirtschaftlich gut laufen, mehr Frauen in die Führung wählen? Und nachdem dieses, weil das hat ja als sogenannter Business Case for Diversity oder hat das Riesenschlagzeile gemacht. Und seither kamen aber neuere Studien raus, die einfach viel bessere Methoden angewandt haben. Und die haben dann gezeigt, dass es fast keinen Effekt auf den finanziellen Erfolg, also diese Performance gibt. Aber, und das ist auch ganz wichtig, was gezeigt werden konnte, ist, dass es einen positiven Effekt gibt auf die sogenannten sozialen oder ethischen Aspekte von Organisationen. Also zum Beispiel gibt es in Unternehmen, die mehr Frauen haben, gibt es weniger Betrug oder weniger Steuerhinterziehung, es gibt mehr Transparenz. Also diese Governance, wie man auf Englisch so schön sagt, diesen rechtlichen Rahmen, in dem Unternehmen sich bewegen, die wird eigentlich besser, aber nicht Financial Performance.
Ja, also genau das hätte ich auch gesagt, ja. Also natürlich nicht so, vielleicht nicht so schön, ja, aber super dargestellt. Das ist in der Tat so, ich sag mal, dass hier die Kausalität nicht ganz feststeht. Und zudem widerspricht dieser Befund jahrelanger Diversitätsforschung, ja, das muss man noch dazu sagen, also dieser Win-Win-Case, weil ich sag mal, was wir aus der Diversitätsforschung wissen, ist, dass Diversität positive und negative Effekte hat. Ja, es kommt eben darauf an, welche Messgröße wir zugrunde legen und was sozusagen soll das Ergebnis sein. Ja, und Diversität ist zum Beispiel gut sozusagen für Konflikte, ja, für Aufgabenkonflikte. Und Aufgabenkonflikte wirken sich positiv auf die Kreativität, auf Lösungskompetenzen und so weiter aus. Ja, aber man sieht hier auch schon den negativen Effekt von der Diversität, nämlich zum Beispiel, wenn es halt schnell und zackig gehen soll und wenn eben schnelle pragmatische Lösungen her müssen, ist manchmal Homogenität von Vorteil, ja. Also es kommt halt echt drauf an, welche Größe man messen möchte, was im Vordergrund steht. Und deswegen sagt eigentlich die Diversitätsforschung, dass es sowas wie ein Nullbefund über alles geben sollte. Also eben keinen Zusammenhang zwischen Diversität und Erfolgsgrößen, ja. Und in der Tat, vielleicht hier um dem noch was zuzusetzen, also erstens sind die Messungen eben häufig sehr also wenig kausal gewesen, korrelativ. Und hinzu kommt, dass wir einen sehr, sehr starken Publikationsfehler in der Forschung haben. Also Publikationsfehler meint, dass man quasi das in der Forschung auch mehr veröffentlichen, was einem Zeitgeist entspricht. Ja. Und ein Zeitgeist hat halt eine Zeit lang eben entsprochen, dass man sagen wollte, eben das ist ein Business Case. Ja. Also macht das doch sozusagen die Frauenförderung, ja, weil das sozusagen euch erfolgreich macht. Ja. Das hat dann auch dazu geführt, dass eben Studien, die zum Beispiel gefunden haben, dass Frauen schlecht sind fürs Unternehmen, die wurden gar nicht publiziert. Ja. Mhm.
Wenn wir jetzt sagen, die These, dass Frauen ein Unternehmen, sag ich mal, produktiver machen oder Unternehmen produktiver sind, wenn sie mehr Frauen in der Belegschaft, in der Führung haben, ist jetzt nicht haltbar. Was wäre es denn dann, was Sie jetzt vielleicht arbeitgebenden Unternehmen empfehlen würden? Warum sollte man Frauen in die Führung wählen? Welchen Vorteil haben Sie davon?
Das ist ein Demokratieargument, ganz normal. Also da braucht man keinen Business Case, ja. Also es gibt Hälfte Männer, Hälfte Frauen und natürlich haben sozusagen sollte Chancengleichheit sein. Und gerade beim Geschlecht, wenn es 50-50 ist, ja, und wenn auch Talent quasi normal verteilt ist in der Bevölkerung, ist doch klar, dass genauso viel Frauen wie Männer vorhanden sein sollten in Funktionen und dass das quasi ein Unternehmen gut macht und produktiv macht, ja, und auch eine Gesellschaft sozusagen produktiv macht, ja.
Ja, genau. Das wird ja häufig so als Fairness-Case dargestellt, oder dass es einfach nur fair ist, dass für alle gleiche Möglichkeiten bestehen. Ein zweites Argument, einen zweiten Grund, wenn ich da hier noch einen anfügen darf, ist dieser Knowledge und Innovation Case nennt man den häufig. Also das einfach für die Wissensbasis oder eben für die Innovation, wir haben es vorhin auch schon ein bisschen gehört, ist hilfreich, wenn man verschiedene Perspektiven hat. Und in ganz vielen Bereichen wurde einfach gezeigt, dass wenn das eine sehr homogene Gruppe ist, die irgendetwas macht, dann fehlt einfach Perspektive. Jetzt zum Beispiel von 50% Frauen, und ich glaube, so das Bekannte ist die medizinische Forschung, die nur an Männern getestet wurde, oder diese Crash-Dummies, also diese Puppen für Autounfälle, dass die das Maß hatten von einem typischen Mann. Und das schließt ja ganz viele Frauen aus, aber eben auch ganz viele Männer, weil auch ganz viele Männer haben nicht genau die Größe, die ein durchschnittlicher Mann hat. Also ich glaube, es gibt da wirklich zwei gute Gründe. Einerseits dieser Wissensgrund und andererseits dieser Fairnessgrund. Und völlig einverstanden, lange wurde dieser Business Case herangezogen. Aber eigentlich ist das ja wie so ein Mittel zum Zweck, oder? Und Diversität sollte ja eigentlich nicht nur gemacht werden, weil man denkt, man könnte damit mehr Geld verdienen. Mhm.
Also Frauen in der Führung einerseits, um Fairness zu generieren, andererseits auch, um so die Diversität unserer Gesellschaft besser zu verkörpern, wenn ich sie richtig verstehe.
Genau, und vielleicht noch ein drittes Argument auch, warum sozusagen sollen, ich meine, es ist doch eine positive Message, wenn herauskommt, Frauen schaden nicht, ja? Also Männer schaden nicht, Frauen schaden nicht. Also das ist ja das, was die Forschung ergibt, ja. Und deswegen, das ist doch sozusagen was total Positives, ja. Warum sozusagen möchte man also unbedingt immer den Fall, dass das eine besser ist als das andere? Mhm. Also Gleichberechtigung bedeutet halt, beide sind gleich gut und das kommt raus, ja. Also, und das ist doch was Tolles.
Wenn man so mal ein bisschen einen Schritt zurückgeht und sich den demografischen Wandel anschaut, oder dann sieht man ja ein eher, sagen wir, besorgniserregendes Bild. Zwar wächst eigentlich der Anteil Erwerbstätigen auch kontinuierlich in den nächsten 30 Jahren um 7%, aber man kann auch sehen, dass das, oder im Vergleich zum Wachstum der Pensionierten von rund 54%, ziemlich gering ist, was die Relevanz verdeutlicht, dass eigentlich mehr Leute, und in dem Fall eigentlich beide Geschlechter, arbeiten gehen müssten oder am Arbeitsmarkt vertreten sein sollten. Aber wenn man sich Frauen in der Führung anschaut, ist es trotzdem immer noch so, dass sie deutlich unterrepräsentiert sind. In vorgesetzten Positionen laut Statistischem Bundesamt sind es aktuell ca. 38%. Frauen mit tatsächlich Funktion in der Unternehmensleitung sind mit knapp 35% vertreten. Was könnten die Gründe hierfür sein? Gibt es diese gläserne Decke tatsächlich? Oder warum ist es so, dass man sagt, eigentlich Frauen sind genauso gut wie Männer und trotzdem sind sie weniger vorhanden, sind sie weniger sichtbar? Was denken Sie, was sind die Gründe hierfür?
Ich denke, hier ist wahrscheinlich sinnvoll, wenn wir ein bisschen ein differenzierteres Bild zeichnen. Weil ja, die 38%, diese Zahl, die klar, die findet man. Aber es gibt ein Riesenspektrum, wenn wir schauen, was für Unternehmen das sind. Also jetzt zum Beispiel in Schulen oder in NGOs, was eher feminin stereotypisierte Bereiche sind. Da ist der Prozentsatz an Frauen in Führungspositionen um ein x-faches höher, wohingegen in sehr maskulinen Bereichen, zum Beispiel als CFOs oder in Technologiekonzernen, da ist der Anteil sogar noch viel, viel tiefer. Und ja, ein guter Grund, da wurde auch schon ganz viel dazu geforscht, sind sogenannte maskuline Standards. Also da geht es darum, die sind wie in der Kultur vorhanden, in der Organisationskultur oder in einem Bereich und sagen eigentlich, dass sogenannte Stereotyp männliche Eigenschaften, wie jetzt zum Beispiel Dominanz oder Durchsetzungsfähigkeit, dass die wie als normal oder notwendig angesehen werden. Also sprich, Leute, die sich wie Stereotype Männer verhalten, die passen irgendwie einfach besser am Standard. Und das kommt überall durch, in Beförderungskriterien, in zwischenmenschlichen Interaktionen oder wie Leute denken. Und wenn solche maskulinen Standards vorhanden sind, dann hat es zur Folge, dass für Frauen einfach ein Stereotyp, also zum Stereotyp von Frauen ist einfach eine schlechtere Passung vorhanden. Und das würde ich so als allgemeiner Grund als erstes mal anmerken.
Ja, und ich sag mal, das war ja, was jetzt die Christa dargestellt hat, ist ja, ich sag mal, schon eher die sozialen Rollen, die eine Rolle spielen und damit auch die gläserne Decke, ja. Und ich denke aber, ein wichtiger anderer Grund neben dem ist eben Selbstselektion. Und die Selbstselektion, die kam ja auch schon ein bisschen durch, dass eben Frauen zum Beispiel im Bildungskulturbereich eben stärker vertreten sind, also weil sie das auch häufiger studieren, ja, solche Fächer, weil sie sich wohler fühlen in solchen Kulturen, in solchen Unternehmungen, ja. das spielt eine große Rolle und das zieht sich dann natürlich durch, auch hinsichtlich der Qualifikationen, die man zum Beispiel benötigt für solche Führungspositionen, eben, dass dort sozusagen Frauen häufig eben, ich sag mal, vielleicht nicht die Fächer studiert haben, die es bräuchte. Ja, also das ist so ein Grund. Also wenn wir uns zum Beispiel Führungskräfte in der Schweiz anschauen, dann sind es ja häufig eben, ich sag mal, so wirtschaftswissenschaftliche, ingenieurwissenschaftliche Fächer, die dafür gebraucht werden. Und dort kommen die Frauen in der Tat eben häufig aus dem Ausland, ja, also die das eben studiert haben. Das hängt also damit zusammen, so dass eben je wohlhabender eine Gesellschaft ist, umso mehr tendieren die Frauen dann eben auch hin sozusagen wieder Richtung Gender-Stereotypen-Wahlen. Ja, das ist, ich sag mal, das eine. Und das andere ist, was man nicht vernachlässigen soll, ist halt das Problem der Quadratur des Kreises, würde ich das mal nennen, nämlich Familienentscheidungen. Ja, und dort spielt natürlich eine Rolle, wie geht man damit als Paar, ja, also dann eben mit Kinderwunsch und mit Familie um. Und wenn wir über Führungspositionen sprechen, sprechen wir oft über sogenannte greedy Jobs, ja, also wo man wirklich 150%, 200% eben Gas geben muss. Und das ist dann, wenn man auch noch Familie hat, sozusagen, wenn es beide machen, ja, unmöglich. Und eine Partei quasi im Paar muss drauf verzichten. Und das ist eben in vielen Fällen nach wie vor die Frau, ja. Und hier muss man auch wiederum differenziert sein, ist das jetzt, werden die Frauen dazu gezwungen, ja, also von ihren Männern zu Hause zu bleiben und auf die Karriere zu verzichten, oder sind es häufig auch freiwillige Entscheidungen, ja. Und auch da liegt in der Mitte irgendwo die Wahrheit. Ja, natürlich spielt die Gesellschaft und das Feedback mit rein. Und damit wäre es falsch zu sagen, da hat die Frau alleine entschieden. Das stimmt so nicht. Ja, das spielen traditionelle Rollenvorstellungen weiterhin eine Rolle. Aber es ist ein Fakt, dass eben viele Paare sich dann doch Richtung traditionelle Rollenaufteilung eben entscheiden ab dem Punkt. Und damit sozusagen macht der Mann sozusagen den crazy Job. Ja, und die Frau arbeitet eben Halbzeit. Halbtags in einem besseren einem Beruf, der mit der Familie vereinbar ist. Ne?
Also könnte man irgendwo ein Stück weit sagen, die Werteinstellungen sind vielleicht nicht die gleichen. Frauen legen vielleicht weniger Wert auf eine entsprechende Karriere, als das Männer machen, oder vielleicht mehr Wert drauf auf Familie.
Das sehen wir in allen Befragungen, dass das der Fall ist. Und aber jetzt ist natürlich hier wieder die Diskussion, woher kommt das? Ja, also diese Werteeinstellung, die ist ja nicht angeboren, ja, die wird ja quasi in der Gesellschaft eben sozialisiert, ja. Aber ich sag mal, ein Fakt ist, dass es natürlich schon auch biologische Unterschiede gibt, ja. Also ich sag mal, die Frauen kriegen die Kinder, ja, das ist mal ein Fakt, und die Frauen stillen auch die Kinder, und dass das am Anfang anstrengender ist für die Frau, ja, als für den Mann, ja, mit einem kleinen Kind, und dass man da vielleicht sozusagen dann am Anfang dann eher zu Hause bleibt als Frau, ja, aber das könnte man natürlich auch ändern dann, ne, als Paar, ne, nach 6 Monaten oder im Jahr, aber viele Paare machen das dann nicht mehr.
Sie haben ja gesagt, dass Frauen häufiger einen Beruf wählen, der besser kompatibel ist mit Familie, mit Kindern, oder man sieht ja auch, dass die Frau hauptsächlich Teilzeit arbeitet, oder wenn man sich die ganzen Teilzeitarbeiten anschaut, dann sind ja da Frauen deutlich überpräsentiert. Bräuchte man vielleicht als Unternehmen auch irgendwelche Strukturen oder entsprechende, Positionen wie so ein Jobsharing, ein Topsharing, dass man sagt, das würde Frauen es viel eher ermöglichen, in eine entsprechende Führungsverantwortung zu kommen?
Ich kann da vielleicht gerade beginnen. Ja, die OECD hat da ein ganz interessantes Positionspapier dazu rausgegeben. Und zwar hat sie 3 Maßnahmen festgestellt, die wirklich die Gleichstellung vorantreiben würden. Und knüpft eigentlich sehr schön an was gerade gesagt wurde. Das erste ist Elternzeit für beide. Weil klar, wenn sich das mal eingespielt hat, dann ist einfach jemand besser darin, um zu den Kindern zu schauen. Und dann, ja, bleibt es häufig dabei. Das zweite ist bezahlbare Kinderbetreuung. Geht ein bisschen ins Gleiche rein. Und das dritte ist die Individualbesteuerung, dass es auch wirklich attraktiv ist für beide.
Ja, ich sag mal, das sind ja Maßnahmen auf jeden Fall, über die man diskutieren kann. Das Interessante ist, dass die Forschung sich dann nicht so sicher ist, was das in der Tat bringt, weil wenn man Länder vergleichen, die das haben und andere Länder, die das eben nicht haben, ja, was sich dann zeigt, ist, dass die Geburtenraten überall sinken, ja, also dramatisch, also auch in den Ländern, die eben, sagen wir, eine kostenlose Kinderbetreuung haben, die sehr Elternzeit haben. Bei der Elternzeit ist extrem wichtig, wie man die ausgestaltet. Ja, das ist mal definitiv so. Also ich sage mal, ein großzügiger Mutterschaftsurlaub beispielsweise hält die Frauen eher vom Arbeitsmarkt weg, ja, und bringt sie nicht sozusagen wieder rein. Also da ist sozusagen viel, ich sage mal, Graubereich, ja, in dem Bereich. Aber ich sage mal, vielleicht noch einmal aus Ihrer Frage hin, was sozusagen definitiv wichtig ist, Strukturen zu schaffen, dass vielleicht einfach auch die Gesellschaft akzeptiert, ja. Das ist nun mal zum Teil so, dass eben einer im Paar sozusagen dann ein bisschen beruflich zurückschrauben muss und dass man da trotzdem Strukturen schafft, dass hier auch zumindest zum gewissen Grad eben Karrieren möglich sind. Also das heißt, mehr Co-Leitungsmöglichkeiten dort, wo das sich anbietet, ja. Definitiv ist nicht überall möglich. Das ist schon auch klar, ja. Aber dort, wo es möglich ist, dass man dort sozusagen mehr tun würde und sollte, ja, ist, glaube ich, klar. Und da ist die Privatwirtschaft im Übrigen der öffentlichen Verwaltung in vielen Sachen voraus. Ja. Mhm. Also in der Privatwirtschaft strengt man sich da sehr, sehr stark an, solche Möglichkeiten zu schaffen. Und wenn ich da zum Beispiel mal an der Uni gucke, ja, da tun wir uns extrem schwer, ja, mit solchen Modellen. Also ich sag mal, bei uns sind Co-Leitungen beispielsweise verboten, ja, weil eben mal dann der Meinung ist, dann hat keiner mehr einen Hut auf, ja. Den Frauen käme eine Co-Leitung sehr stark entgegen.
Also liegt es an der Verantwortung, dass entsprechende Unternehmen oder wenn Sie sagen auch, oder öffentliche Verwaltungen das nicht so gern sehen?
Das bedeutet eben, dass man umdenken muss, ja, dass man eben, ich sag mal, überhaupt von traditionellen Wegen auch abkommen muss und eben, ich sag mal, sich neuen öffnen muss. Und diese Innovationsbereitschaft ist häufig in der Wirtschaft größer als an der Verwaltung. Mhm.
Ja. Frau, Entschuldigung, Sie wollten gerade noch was ergänzen.
Ich wollte vorhin was hinzufügen. Und zwar, was ich schon ganz spannend finde, ist, Frau Rost, Sie haben ja gesagt, dass es ist einfach so, dass es eine ungleiche Verteilung der Arbeit gibt und dass hier die Frauen halt häufiger mehr machen. Aber da gibt es schöne Forschung zu gleichgeschlechtlichen Paaren. Und das ist einfach schon interessant zu sehen, dass gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern die Arbeit egalitärer oder eben gleichgestellter aufteilen. Und das spricht meines Erachtens oder aus psychologischer, sozialpsychologischer Sicht schon stark dafür, dass auch irgendwas in der Umwelt vorhanden ist oder dass es Rollen, soziale Rollen gibt, dass es Normen gibt, dass es Stereotype gibt, die uns führen. Und die beeinflussen natürlich dann beides, eigentlich, was wir haben jetzt vorhin ein bisschen gesagt, aber ich glaube nicht ganz so beim Namen genannt. Also einerseits diese Sozialisierung, also dass Frauen wirklich bewusst was anderes wählen als Männer, aber andererseits auch die Anziehung eben in Organisationen, zu Berufen, zu Studiengängen. Und ja, da ist natürlich auch so ein bisschen die Huhn-Ei-Frage, oder? Wo kann man irgendwie was ändern? Weil wenn keine Frauen oder wenig Frauen in Führungspositionen sind, gibt es keine Rollenmodelle, es werden eben, die Denkmuster werden nicht aufgebrochen, dann sehen das die kleinen Mädchen, werden entsprechend sozialisiert. Das ist eigentlich wie so ein sich selber verstärkender Kreis, oder? Und die große Frage ist, wo interveniert man?
Ja, ja.
Aber ich also bin völlig
absolut. Ja, ja.
Ich bin völlig einverstanden mit dem, was Sie vorhin gesagt haben, dass es nicht einfach besser wird, wenn man Maßnahmen für die Gleichstellung einführt. Und das ist ja dieses sogenannte Gender Equality Paradox, von dem man auch oft spricht. Mhm. Weil es gab ja die Ansicht, ja, in Schweden, Norwegen, da ist alles besser. Die sind da irgendwie top in diesen Gender Equality Ratings. Aber das ist eben genau nicht der Fall. Und auch interessant für unsere Diskussion hier ist, dass in diesen sehr gleichgestellten Ländern da existiert eine noch größere horizontale Segregation. Weil wir haben jetzt immer über die vertikale Segregation gesprochen. Also wie viele Frauen sind in Führungspositionen, in statushohen Positionen. Aber das hängt natürlich, oder man versteht jetzt immer mehr, wie stark das zusammenhängt mit dieser horizontalen Segregation. Und zwar, dass Frauen und Männer in anderen Berufen sind, was den Inhalt betrifft. Also eben Frauen in diesen menschenorientierten Caring-Positionen und Männer mehr in diesen dingorientierten Positionen. Und eigentlich müsste sich bei beiden Segregationen müsste sich wie was ändern, damit wir wirklich Gleichstellung haben.
Oder eben auch nicht, ja. Also ich meine, das ist halt eine interessante Frage, ja. Weil ich überlege mir immer so, also wenn wir über solche Diskussionen, also über solche Punkte diskutieren, ja. Ich habe ja selber Soziologie studiert, also ein absolutes Frauenstudium. Ja. Wir sind quasi das Studienfach mit dem höchsten Frauenanteil an der Universität Zürich, neben der Veterinärmedizin. Und würde ich jetzt was anderes studieren wollen, ja, also ich war in Mathematik und Physik, war ich hervorragend, ja, also das waren meine besten Fächer gewesen, also eigentlich hätte ich Mathematik, Physik studieren müssen, ja, und sollen, ey, aber hätte mich das interessiert? Nein, ja, also will ich auch nicht, ja, bin froh, dass ich das machen durfte, was ich jetzt gemacht habe. Und hier haben wir eben genau, du hast es ja angesprochen, Christa, ich meine, das ist sozusagen genau dieses Gender Equality Paradox. Ich konnte es mir halt leisten, ne, das zu studieren, also mich selbst zu verwirklichen, weil wir in einer Wohlstandsgesellschaft sind. Das hätte ich vor 50 Jahren eben nicht gemacht, ja. Und jetzt ist so die Frage, wollen wir das den Frauen verbieten, ja, sowas zu machen? Und das finde ich immer so ein bisschen mühsam in den Diskussionen, also weil dann so häufig eben Gleichstellungsbeauftragte kommen, die dann eben selber Soziologie studiert haben, ne, und dann wollen die andere Frauen zum MINT-Studium zwingen, ne, finde ich so ein bisschen, ja. Also da frage ich mich immer sozusagen, wollen wir das wirklich, ja, aber ich habe keine Antwort drauf.
Wahrscheinlich muss sich da jede Gesellschaft selber drauf eine Antwort geben, oder will man Gleichstellung oder nicht. Was ich aber ganz gerne noch anmerken möchte, zusätzlich zur Selbstselektion, wo die Frauen hingehen, aus sozialpsychologischer Sicht ist natürlich auch sehr interessant zu sehen, dass in diesen More Gender Equal Nation, zum Beispiel Schweden, Schweiz, dass es da auch stärkere Stereotypen gibt. Also es ist eigentlich immer wieder beides, oder? Es ist wieder, dass die Frauen das selber mehr selektionieren oder auswählen, aber eben in der Umwelt oder in der Luft schwirren auch wieder die stärkeren Stereotype rum. Und das Problem ist einfach, dass man wissenschaftlich nicht herauskristallisieren kann, was ist es jetzt? Sind es die Stereotypen und die Normen, die quasi sozialisieren und dann die Leute motivieren? Oder ist es das, so wie wir es vorhin hatten, dass die Frauen das einfach selber mehr wählen, aus ihrem Inneren raus? Ja, wahrscheinlich ist beides ein Zusammenspiel, das eine verstärkt das andere.
Ja, und ich meine, wir hatten ja vorhin so ein Stereotyp gehabt, in dem wir eben gesagt haben, die Frauen, also wir haben ja angefangen, das Thema, dass sozusagen Firmen, die mehr Frauen haben, dass die eben produktiver sind, unter anderem, weil sie sozusagen mehr Compliance zeigen und solche Sachen. Ja, das sind, natürlich ist es ein Stereotyp, ja, den wir hier diskutieren. Und das ist übrigens der Stereotyp, der am meisten angewachsen ist. Ne? Diese Vorstellung, Frauen sind hilfsbereiter, kommunikativer, teamfähiger, ja. Das ist ein Stereotyp, ja. Also da werden wir quasi schön in ein Rollenmodell reingedrückt, ja. Das ist sozusagen einen positiven Stempel, den wir aufbekommen, aber es ist ein Stempel, ne?
Ich wollte jetzt eigentlich tatsächlich Sie fragen, wie schaffen wir es als Gesellschaft, dass wir mehr Frauen in Führungspositionen bekommen? Jetzt frage ich mich aber gerade, ob das die richtige Frage ist oder ob ich Sie eher fragen sollte, ob wir das vielleicht einfach gar nicht wollen oder vielleicht gar nicht sollten, oder? Sollten wir vielleicht Frauen einfach oder die Wahl lassen, dass sie sagen, wenn es mir nicht entspricht, dann führe ich nicht, vielleicht entspricht es vielen einfach nicht. Wie geht man damit um?
Ja, gerne. Also ja, ich denke, wir sollen auf jeden Fall Gleichberechtigung ermöglichen. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Also es muss sozusagen für Frauen und für Männer die gleiche L-Länge herrschen. Und ich denke auch an den Schrauben, wo auch heute noch Diskriminierung vorhanden ist. Und es ist keine diskriminierungsfreie Welt. Es hat sich viel getan. Aber klar gibt es noch einzelne Hürden, die müssen sozusagen auch beseitigt werden. Aber sozusagen, ich denke dann, wenn das sozusagen erreicht ist oder wäre, sollte man natürlich die freie Wahl lassen, ja. Also das ist ganz klar. Und übrigens, wir sprechen ja hier auch, ich meine, Geschlecht ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Merkmal von Diversität. Also da stimme ich der Christa überein, eines der wichtigsten Merkmale, ja. Aber natürlich gehört zur Diversität auch noch viel, viel mehr dazu, ja. Also und ich glaube sozusagen, wenn wir jetzt hier über die Führungspositionen, ne, sprechen, also die sollten halt möglichst ein bunter Pool aus allem sein, ne, der Gesellschaft. Also da gehört das Alter mit dazu, dazu gehört Behinderung mit dazu, dazu gehört aber auch die politische Meinung mit dazu, dazu gehören die Sportarten noch mit dazu, die ich mache. Ja. Also es ist sozusagen, und wenn man das sozusagen hat, dann ist das gut für eine Gesellschaft, fürs Zusammenleben und im Übrigen dann auch natürlich für das Unternehmen und für die Produktivität. Ja. Und wenn das dann sozusagen vielleicht nur 30% Frauen sind, angenommen, ja, aber sozusagen keine Diskriminierung da ist, dann ist das doch okay, ja. Übrigens wird es immer Bereiche geben, wegen dem, was die Christa angesprochen hat, wegen der horizontalen Segregation, wo es eben dann auch 100% Frauen gibt, ja, oder eben 100% Männer, eben weil das eben Bereiche sind, die dann nur Männer oder Frauen interessieren, ne?
Ich hätte da ziemlich ähnlich geantwortet und auch mit diesem Fairness-Case, den wir ja ganz am Anfang besprochen haben, oder? Also solange es einfach Diskriminierung gibt und solange einfach Forschung immer wieder zeigt, dass Männer zum Beispiel für Führungspositionen besser evaluiert werden als Frauen, obwohl zum Beispiel in so fiktiven CVs die exakt gleichen Qualifikationen vorhanden sind und einmal heißt die Person Manuel und einmal Manuela. Ich meine, solange sowas einfach stattfindet, finde ich, muss man für mehr Gleichstellung kämpfen oder lohnt es sich in einer Gesellschaft, sich dafür einzusetzen. Aber natürlich wollen wir leben in einer freien Gesellschaft, wir wollen niemanden irgendwie in ein Studium zwingen, wir wollen niemanden in eine Führungsposition zwingen, das ist völlig klar. Was ich auch noch anmerken wollte, häufig denkt man so, ja, ist eine Frage der Zeit, oder wir warten jetzt noch ein bisschen, dann bauen sich Stereotype ab oder dann haben wir mehr Diversität in Führungspositionen, da glaube ich, gibt es zwei Sachen, die uns im Moment einfach zeigen, dass das nicht der Fall ist. Einerseits politisch, oder was in vielen Ländern passiert, wie zum Beispiel in der USA, wo man aktiv wieder Gesetzgebungen eigentlich gegen Diversität oder Gesetzgebungen für mehr Diversität eigentlich wieder abschafft. Und das andere sind die Stereotype. Da zeigt die Forschung auch, dass die über die Zeit hinweg eigentlich eher stärker werden und nicht schwächer. Und zwar gerade auch wegen dieser horizontalen Segregation, die wir vorhin angesprochen haben. Dass die ist einfach immer stärker geworden über die Zeit hinweg, weil in westlichen und eben sehr industrialisierten Gesellschaften wurde auch dieser Care-Anteil oder diese Care-Industrie, dieser Sektor wurde immer größer. Also gab es immer mehr Berufsmöglichkeiten für Frauen in Teilzeitpensen, eben in so Care-Berufen zu sein. Und deswegen ist auch dieser Stereotyp immer stärker geworden. Drum würde ich sagen, einfach über die Zeit hinweg, ja, wird sich nicht viel ändern, sondern eine Gesellschaft muss sich wirklich überlegen, was will man und wenn ja, dass man was dafür tun muss.
Es gibt ja Länder, die haben so Quoten eingeführt, oder sie sagen, es müssen so und so viele Frauen in Verwaltungsaufsichtsräten sitzen. Finden Sie, das wäre jetzt eine angemessene Maßnahme, um Diskriminierung vorzubeugen, oder ist das wieder eigentlich irgendwo kontrovers, wenn man sagt, es findet da keine wirkliche Gleichberechtigung statt, sondern sie werden wie gezwungen in die Firmen?
Da schreiben wir gerade ein Buch darüber.
Können Sie es kurz zusammenfassen, das Buch, geht das?
Ja, es sind halt ein Bumerang, ja, die Quoten. Also so wollen wir das Buch auch nennen. Also es, ja, ich sag mal, es ist gut gemeint, ja, auf jeden Fall die Quoten, aber man muss natürlich schon sehen, welche, ich sag mal, unerwarteten Nebenfolgen sowas entwickelt, nennen wir das mal so. Und davon gibt es dann doch schon etliche, ja. Zum Beispiel eine Sache in der Schweiz eben gibt es ja auch so implizite Quoten oder explizite Quoten jetzt in Verwaltungsräten und in Geschäftsleitungen. Da hat sich auch viel getan. Aber es ist natürlich dann auch ein Kampf quasi der Unternehmen um die Frauen, die quasi fehlen und der stattfindet. Ja? Also das heißt, die Unternehmen wollen ja ihre Quote erfüllen oder müssen diese Quote erfüllen und es gibt aber nicht genügend Frauen auf dem Markt häufig. Ja? Und dann werden die quasi gegenseitig abgeworben. Ja? Und das führt dazu, dass die Frauen kürzere Verweildauern haben als die Männer, ja, weil die eben so viel Angebote bekommen. Dann geht man irgendwann auch, wenn man ein tolles Angebot hat, ja. Das ist und dann sozusagen macht sich das weder auf dem CV der Frau gut, wenn sie ständig gewechselt ist, ne, noch sozusagen hinterlässt das einen guten Geschmack bei den Unternehmen, ja, weil man dann sagt, ah, die Frauen gehen eh immer wieder schnell, ja. Also das heißt, hier kommen sozusagen so selbstverstärkende oder unerwartete Wirkungen dann zum Einsatz, teilweise durch die Quoten, mit denen man sozusagen so gar nicht gerechnet hat. Ja? Also das heißt, es ist, und vielleicht um das so ganz plastisch zu machen, es ist immer ein externer Eingriff, ja, so eine Quote, es ist was Künstliches und solche künstlichen Eingriffe in ein organisches Gebilde, ja, so würde ich das mal nennen, eine Gesellschaft, ist eben schwierig, ja. Das ist so quasi eine Operation, ne, bei Bewusstsein, ja. Und da weiß man nie sozusagen, was davon noch betroffen ist, ne, von der OP.
Ich kann hier die psychologische Perspektive vielleicht noch anfügen, weil ich habe mich nämlich in meiner Doktorarbeit sehr intensiv mit der Frauenquote beschäftigt. Und Boomerang fasst eigentlich schön zusammen, wir haben mir angeschaut, inwiefern, wenn Quoten vorhanden sind, was macht das mit den Frauen? Haben die Interesse dafür? Genau, und da haben wir zum Beispiel gefunden, es gibt ja häufig in Stellenausschreibungen unten dieser Satz, irgendwie Frauen werden ermuntert, sich zu bewerben. Und da haben wir wie geschaut, okay, wie viel Interessen haben Frauen und Männer wirklich, je nachdem, ob sie ermuntert werden oder ob es eben eine Quote gibt, also wirklich hardcore. Frauen werden gesucht. Und da konnten wir einfach zeigen, dass so eine Ermunterung, das bringt wirklich etwas. Da haben Frauen mehr Intention, sich zu bewerben für Führungspositionen. Wohingegen, wenn es eine harte Quote ist, schreckt das komplett ab. Weil eben es gibt dieses Stigma der Inkompetenz. Wer will schon mit einer Quote assoziiert sein? Also es sind wirklich die Frauen, die dann auch zurückschrecken. Und wenn wir es wie in der Psychologie schaut man häufig halt auch Rollenmodelle an, oder weil die weiß man so gut, dass die inspirierend sind, dass die das Selbst der Personen erweitern können. Also das ist eigentlich sehr gut belegt. Und wir haben uns jetzt auch angeschaut, okay, was passiert, wenn eine Frau in einem Unternehmen ist, in einer Führungsposition, jetzt gibt es da eine Quote in diesem Unternehmen, kann diese Frau dann immer noch inspirierend sein? Und da konnten wir über eine ganze Serie von Experimenten hinweg zeigen, dass es grundsätzlich geht, aber der absolute Schlüssel zum Erfolg muss die Kompetenz sein. Also nur wenn ganz klar gesagt wurde, diese Frau ist total kompetent, hat Leistung erbracht, okay, wir haben jetzt hier auch noch eine Quote im Unternehmen, aber die Frau ist kompetent, dann ist sie inspirierend und oder ermunternd für andere Frauen, sich auch auf Führung zu interessieren. Aber wenn diese Kompetenz nicht gegeben ist, dann ja, fällt wie das ganze Konstrukt-Rollenmodell eigentlich in sich zusammen. Und deswegen ist eigentlich auch aus psychologischer Sicht Vorsicht geboten, wenn man diese Quoten hat, weil es halt vielleicht auch gerade die nächste Generation überhaupt nicht dazu ermuntern kann, in Führungspositionen zu gehen. Und das will man ja dann auch nicht. Oder wenn man eine temporäre Quote hat, dass es nachher einfach zu einem Abbruch kommt und die nachfolgenden Frauen denken, nee, eigentlich lieber nicht, sowas mag ich nicht.
Ja, ja, es sind ja nicht nur die Frauen, also die sich dann als Quotenfrau empfinden oder empfunden werden, sondern das ganze Unternehmen oder so, ne? Dann, ich sag mal, das kann natürlich gut auch verwendet werden, so als K.O.-Kriterium, ja, warum eben eine kompetente Person nicht gut ist, weil sozusagen ja, weil dann die Kompetenz abgesprochen wird bei Kompetenz, ja. Also das ist, ich glaube, das ist für die Leute schwierig, obwohl, ich sag mal, man muss es, ich fand so ein, war im Stern, glaube ich, war das gewesen, oder im Spiegel, war so ein großes Titelbild, ich bin eine Quotenfrau, ja, also wo so eben 40 Frauen drauf waren, die nun stolz sind, Quotenfrauen zu sein, also wo das so versucht wurde, ins Positive zu rücken, fand ich auch eine interessante Interpretation oder Neuinterpretation der Quote. Da muss man halt schon noch immer sehen, wie eine Gesellschaft darauf reagiert, wie sich was verändert. Ich merke das auch bei Studierenden. Also für die ist sozusagen eine Quote gar nicht mehr so was Negatives, wie das für uns früher war. Ja, also da hat sich natürlich auch was geändert. Ja, das muss man schon auch sehen.
Mhm. Frau Natter, Sie forschen ja auch so zu verschiedenen Interventionen, um mehr Geschlechtsdiversität zu ermöglichen, sage ich mal, oder was würden Sie jetzt vielleicht auch einer Gesellschaft raten, was ist wirksam, was sollte man nach Möglichkeit vielleicht umsetzen, dass man sagt, um es mehr Frauen zu ermöglichen, in eine entsprechende Verantwortung zu gelangen, oder ob sie es da, was dann wählt, ob sie es für sich möchte, ist ja die eine Sache, ob sie überhaupt, oder für Frauen möglich zu machen.
Ich glaube, wenn es da eine einfache Antwort drauf gäbe, dann wäre wahrscheinlich auch dieses Thema des Podcasts heute so nicht gefragt. Ich würde sagen, das ist wahnsinnig schwer. Momentan gibt es wirklich ganz viel Forschung, die zeigt, dass eben Stereotype stärker werden, dass irgendwie auch in mehr, also in Gesellschaften, die mehr Gleichstellung erreicht haben, dass es da plötzlich mehr Druck gibt, auch für Männer den hohen Status zu zeigen, weil eben in dieser Intergruppenbeziehung mehr Bedrohung reingekommen ist oder mehr Competition, also mehr Wettbewerb um Ressourcen. Ja, ich würde sagen, das ist wahnsinnig schwer. Ein Ratschlag, den ich irgendwo mal gelesen habe, das war glaube ich auch in einem Magazin oder in einer Tageszeitung oder so, ist, für eine Frau das Beste, um beruflich erfolgreich zu sein, ist eine gute Wahl des Partners. Und zwar eigentlich geht es ein bisschen drauf, oder ich denke, es fasst jetzt eigentlich fast am schönsten zusammen, was wir alles besprochen haben, weil ja, es braucht, wie vor allem wenn Kinder dazukommen, braucht es wie jemand, der oder die, ja doch der, die Care-Arbeit auch übernimmt. Und da ist halt die Frage, wenn man alles andere als 50-50 in der Übernahme, ist eigentlich nicht fair. Und ich würde jetzt mal dabei bleiben bei diesem Statement, dass im Kleinen ja, also eigentlich beginnen soll. Klar, die Unternehmen ebenfalls. Wir haben diese maskulinen Standards besprochen, dass solange halt irgendwie Dominanz erforderlich ist oder wie irgendwie Zuckerberg, der diese maskuline Energie fordert für sein Unternehmen, dann ist es halt wahnsinnig schwierig für Frauen erfolgreich zu sein. Aber wenn wir da in der Kultur was ändern können, dass es für alle besser möglich ist, erfolgreich zu sein, denke ich, ist viel geschafft.
Also Sie sagen quasi zum einen die Einstellung von Männern oder gegenüber auch der Übernahme Care-Arbeit. Gibt es da, sagen Sie, gesellschaftlichen Strukturen, sind die gemacht dafür, dass Männer das dann auch tatsächlich so ausüben können? Jetzt, wenn ich überlege, hat es eine Art von Vaterschaftsurlaub in der Schweiz? Für Männer gibt es ja in dem Sinne nicht. Sind unsere gesellschaftlichen Strukturen so weit, dass wir das auch Männern irgendwo ermöglichen können, das überhaupt zu machen?
Nein, ich würde sagen, die sind in der Schweiz eher nicht so. Weil klar, man hat es jetzt erhöht von, glaube ich, einem Tag Vaterschaftsurlaub auf 2 Wochen. Aber im Vergleich zu den 14 oder sogar meistens 16 Wochen bei den Frauen ist das natürlich ein extremes Ungleichgewicht. Und das sind die strukturellen Sachen. Und das andere, ich komme jetzt hier wieder mit der psychologischen Perspektive, sind einfach die Erwartungen der Gesellschaft, die Normen in der Gesellschaft. Was passiert mit einem Mann, wenn er viel Care-Arbeit macht? Wie werden irgendwie am Mittwochvormittag auf dem Spielplatz Frauen angeschaut, wie Männer? Das ist einfach in der Schweiz nicht gleichgestellt. Oder da wird nicht eine ähnliche Wertschöpfung hergestellt. Da könnte man auch sagen, muss man vielleicht bei dem Status und der Wertschätzung gegenüber der Care-Arbeit anfangen, auch in Anbetracht des demografischen Wandels, der wir ja vorhin mal kurz angeschnitten haben. Irgendjemand muss einfach diese Care-Arbeit machen.
Ja, aber hier hat sich auch viel getan. Das muss man schon sagen. Also ich sag mal, wenn man sich Befragungsdaten von früher anschaut und von heute anschaut, sind gerade junge Männer und junge Frauen also viel gleichberechtigter, partizipativer geworden. Ja, also ich sag mal, da muss man jetzt nicht immer nur das Negative hervorheben, sondern auch das Positive. Und man sieht also auch viel mehr junge Männer einen Kinderwagen schieben und auf den Spielplatz, ne, gegenüber von vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren. Also da ist die Gesellschaft quasi in Bewegung, aber es ist natürlich klar, wir sind noch nicht dort angelangt bei 50-50. Ja, und die Frage ist, werden wir das jemals hingelangt? Folgen, ja. Das ist so die zweite Frage. Selbst mit Interventionen wird man dorthin gelangen. Also das sind alles so ein bisschen offene Fragen und auch sozusagen, was wollen wir? Und noch vielleicht zu dem Punkt, welche Intervention oder was sozusagen kann eine Frau machen, wenn sie beruflich erfolgreich sein will, würde ich absolut unterstützen, was die Christa gesagt hat. Partnerwahl ist extrem entscheidend, ja, weil es sind im Endeffekt Identitätskosten, so nennen wir das in der Soziologie oder in der Ökonomie, die eben die Frauen haben, die dann dazu führen, dass man eben auf die Karriere verzichtet oder eben, dass man dann doch bei einer traditionellen Rollenverteilung anbelangt, weil sozusagen eben man negative Kommentare bekommt, eben von aus der Partnerschaft, aus der Nachbarschaft und so weiter. Und die Identitätskosten nehmen natürlich tendenziell ab, wenn man eine Partnerschaft hat, wo also wirklich Gleichberechtigung eher gelebt wird. Ja, und dort sind auch die Trennungswahrscheinlichkeiten geringer, ja, also und so weiter. Ja, also das heißt, dort werden die Frauen gut unterstützt. Und vielleicht sozusagen wirklich, das ist jetzt eine sehr radikale Aussage, aber ich glaube, die bringt so ein bisschen auf den Punkt, also eine Frau kann heutzutage genauso erfolgreich sein wie ein Mann, das zeigen also alle Statistiken auch mittlerweile, wenn sie keine Kinder hat. Ja, und ich sage mal, es ist radikal, weil das wollen wir eigentlich als Gesellschaft hoffentlich nicht, ja, dass eben Leute keine Kinder mehr bekommen, ja. Aber das ist in der Tat, was viele junge Frauen heute auch machen und auch viele junge Männer im Übrigen, sich eben gegen Kinder entscheiden. Ne, und da sozusagen sind wir jetzt wieder beim Ausgangspunkt, so ich sag mal, was will eine Gesellschaft, ja? Also wollen wir alle in Führungspositionen reinbringen ohne Kinder, ja? Oder wollen wir quasi eine Gesellschaft sein, die zusammenlebt und die in irgendeiner Art und Weise auch arbeitsteilig eben funktioniert und das akzeptiert, ja? Und das sind so, ich sag mal, die können wir jetzt hier auch nicht zu dritt im Podcast beantworten. Die Fragen, darauf muss die Gesellschaft aber eine Antwort finden, ja? Und da winden wir uns gerade drumherum.
Das ist doch ein ganz ein spannender Schlussgedanke, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube, ich kann festhalten, es ist ein steiniger Weg, immer noch aktuell. Da hat sich aber auch schon einiges getan. Wie Sie richtig sagen, Frau Ost, im Vergleich zu früher, es ist, geht wahrscheinlich einfach langsam voran, oder? Aber ja, es ist ein Thema, wo jeder, wie Sie gesagt haben, Frau viel irgendwo auf Einzelebene machen kann, auch beitragen kann, wo Unternehmen sicherlich auch einen großen Einfluss haben können, indem sie gewisse Strukturen vielleicht anbieten, wie eben so ein Top-Sharing, wo man sagt, auch Frauen, die vielleicht nur in Teilzeit arbeiten können, Teilzeit arbeiten wollen, oder haben bei uns, oder gerade wenn wir wieder zurück zur Führungsposition gehen, irgendeine Möglichkeit, eine entsprechende Verantwortung wahrzunehmen und vielleicht auch ein bisschen der Appell an die öffentliche Verwaltung oder hier ein bisschen innovativer zu sein, gerade an Hochschulen, Universitäten, die sich, wie Sie beide, ganz viel mit dem Thema Gender auseinandersetzen, um zu sagen, oder auch hier leben wir ein bisschen das, was wir forschen, um was es uns geht. Dann danke ich Ihnen beiden recht herzlich für Ihre Zeit, vor allem für Ihre ganz interessanten Ideen, die Sie mit uns geteilt haben, und wünsche Ihnen alles Gute weiterhin.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs spannende Gespräch.
Thank you very much for listening to the podcast of Nantes Limited, and hope to see you soon again on this platform.